man kann von jeder Tür aus in diesen literarischen Salon treten, sei das aus der Irrenhaustür, aus der Bordelltür, aber aus einer Tür darf man nicht rauskommen und das ist die Kinderzimmertür. Moin Leute, ihr lauscht dem Art, Work und Progress Podcast. Ein Podcast, in dem sich meine fantastische Kollegin Jennifer Daniel und ich, Franziska Ruflea, auf Forschungsmissionen in das Feld der Visual Voice begeben. Also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Wir sprechen ein gutes Stündchen wahrscheinlich wieder miteinander und jetzt geht's los. Hi Jenny.
Hi Franzi, ich hoffe, du hast deine kleine bleistiftsichere Schutzweste an, denn heute sprechen wir beide ja kontrovers über das Thema Kinderbücher und du hattest schon beim letzten Mal die Angst geäußert, dass wir nach dieser Folge mit Sicherheit von sämtlichen Kinderbuchautorinnen und Zeichnerinnen attackiert werden mit ihren spitzen
Bleistiften.
Das ist schon wieder ein Soundrätsel, beziehungsweise Franziska Ruflea spitzt gerade ihren Bleistift, um mich als erstes zu erlegen.
Wie eine wild gewordene Bestie. Nein, man muss auch sagen, wir glauben ja tatsächlich eigentlich nicht, dass Kinderbücher Kinderkram sind, aber wir wollten einfach eine steile, kontroverse These in den Raum werfen, um die wir uns dann zanken können.
Wir beide kommen eher aus dem Bereich Comic, ich habe ein Kinderbuch draußen, ist mir eingefallen, beim Jaja Verlag, ein kleines mit dem Titel Drachen-Disco. Ja, ein kleines Heftgroßes. Aber ansonsten habe ich wenig Expertise in dem Bereich Kinderbuch anzubieten, möchte aber darüber sprechen, weil ich so leide unter dem Comiczeichnen gerade und denke, das sind so viele Bilder und ganz banal immer gedacht habe, wenn ich jetzt ein Kinderbuch zeichnen würde, wären es einfach weniger Bilder.
Das stimmt, die Faulheit siegt dann irgendwo.
Und damit haben wir die Folge auch schon beendet.
Okay, ciao Leute.
Nein, wir gucken uns das natürlich ein bisschen umfänglicher an. Aber das gleich, nachdem ich dich gefragt habe, Franziska, wie geht's dir, was gibt's Neues?
Ja, was habe ich die Woche getan? Ich bin an den letzten, allerletzten Edits fürs zweite Adventure-Huhn dran. Und das ist ein sehr merkwürdiges Gefühl, dass wenn ich die gemacht habe, dass ich das aus den Händen gebe und es dann ein reales Ding wird. Das ist, finde ich, immer so ein ganz merkwürdiger Moment, an dem man nach 2 Jahren, 3, 4, was, wie auch immer lange auch immer man braucht für einen Comic, der dann irgendwann kommt und man gibt es so aus den Händen und dann ist es ein freies, wildes Tier in der Wildbahn. Also darauf warte ich, in dieser Phase bin ich. Außerdem habe ich was ganz Tolles entdeckt und zwar quasi eine Online-Class von der Linda Barry. Das ist eine Cartoonistin, die einen Tumblr-Blog führt, wo sie halt ihre Studenten mit Input füttert. Der ist total cool. Und die lehrt an der University of Wisconsin-Madison. Und auf diesem Tumblr findet man halt die unterschiedlichsten Themen und Sachen zum Thema Comics machen, visualisieren. Eine Aufgabe zum Beispiel war, dass jeder ein Buch mitbringt und man nimmt sich dann 5 Minuten für 5 Bücher, blättert diese durch und entscheidet sich für eins, das man dann länger in seiner Hausaufgabe bearbeitet. Man soll Bilder nachzeichnen. Also es ist ein ganzes großes Fass voll interessanter, kreativer Ideen, die man sich anschauen kann. Und das Ganze heißt The Nearsighted Monkey, also der kurzsichtige Affe. Und ich verlinke den Tumblr einfach mal in den Shownotes, weil ich fand den ganz cool zum Gucken, zum Ideenkriegen. Und es hat einfach Spaß gemacht, so eine Leichtigkeit drin. Was hast du denn Schönes gemacht?
Ja, wie ich eben schon rumgejammert habe, ich habe sehr viel Comic gemacht diese Woche. Und was mir begegnet ist, das möchte ich gerne in Kombination mit meinen Hausaufgaben erzählen.
Ich bitte darum.
Weil ich habe meine Hausaufgaben gemacht, auch wenn ich dir davon noch nichts erzählt habe. Mhm. Wir zwei haben uns nämlich vorgenommen, letzte Woche ein bisschen rauszugehen und wir haben auch Glück, weil die Sonne scheint und es ist angenehm rauszugehen und nicht mehr minus 10 Grad, sondern plötzlich, zack, ist der Frühling da, von minus 10 auf plus 15 sind wir, naja, wollen wir nicht über das Wetter reden, aber ich habe was ganz Tolles
Klimawandel
entdeckt.
Klimawandel macht's möglich.
Ich habe was Tolles entdeckt oder beziehungsweise auf eine andere Art und Weise wiederentdeckt. Ich war damals, und wenn ich damals sage, meine ich vor der Pandemie, ein paar Mal bei Creative Mornings. Das ist so eine tolle Veranstaltung, wo man sich noch vor der Arbeit Vorträge anhören kann von Kreativen aus sämtlichen unterschiedlichen Feldern. Seit der Pandemie können diese Veranstaltungen natürlich nicht mehr live stattfinden, sondern sind remote, wie alle anderen Dinge auch. Und es gibt einen ganz neuen Bereich, den fand ich total spannend. Und zwar machen sie Virtual Field Trips. Und ich war letzte Woche in New York. So, Franziska, ja, sag mal, ich komme nicht rum. Aber ich war in New York und habe bei einer Street Art Führung durch Brooklyn teilgenommen. Es war super, super gut.
Wie cool.
Ja, der Guy, der das gemacht hat, Ariel Coelho heißt er, wir können ihn auch mal verlinken, fotografiert seit 15 Jahren Street Art in Brooklyn und hat 4, 5 verschiedene Spots rausgesucht in Brooklyn, die er uns gezeigt hat. Und das habe ich als Anlass genommen, meine Hausaufgabe wie folgt zu gestalten. Ich bin da nämlich auch draußen rumgelaufen und habe Fotos gemacht von Wänden oder guten Stellen, wo ich selber gerne Street Art hinmachen wollen würde. Da ich aber so ein Feigling bin, habe ich das erstmal nur digital gezeichnet.
Ja. Also das finde ich aber eine total coole Idee.
Ja, also kann man ja alles remote machen, also Remote Graffiti.
Remote Graffiti, einfach bequem von der Couch aus so ein kleines Gebäude verschönern. Zack, zack, Technik macht's möglich. Sehr cool. Ich habe meine Hausaufgaben auch gemacht und zwar, ich bin rausgegangen und ich dachte mir, tatsächlich ähnlich wie du, ich wollte mir eine bestimmte kleine Brille aufsetzen und zwar die Brille, die ich gewählt habe, war zu gucken, welche Pflanzen denn schon ihre kleinen schüchternen Köpfchen aus der Erde schieben, habe aber recht schnell festgestellt, Mist, die sind alle noch tot, aber ich habe trotzdem mein Wachspastell, was ich seit dem Studium nicht mehr angefasst habe, gepackt. Ich hatte auch nur so eine begrenzte Palette. Ich habe 8 Stifte Wachspastell, die ich mir in meinem Auslandssemester gekauft habe. Aber ich hatte braun und das war tatsächlich die Hauptfarbe, mit der ich gearbeitet habe. Von daher ist es gar nicht so schlecht. Also ich habe nackte Äste mit verblätterten Blättern gezeichnet. Ich habe einen Baum gezeichnet, wo noch die Früchte des Herbstes dran schaukelten. Und ich habe tatsächlich zwischen so einem immergrünen, ich weiß nicht, ob es Efeu war oder sowas, das ist ein kleiner Marienkäfer, den habe ich gezeichnet. Also es war trotzdem schön, auch wenn die Ausbeute jetzt nicht sonderlich reich war. Aber es war schön, mit so einem geschärften Blick rauszugehen und mal einfach zu entdecken, hier, was finde ich denn auf meinem Weg, was da reinpasst. Deswegen finde ich, haben wir tatsächlich diese Aufgabe gar nicht so unähnlich voneinander gelöst.
Ein kleiner Applaus für uns selbst.
Wow. Einfach nur wow.
Kommen wir zu unserem Thema, ne? Wir sind beide so ein bisschen angespannt, weil wir denken so,
ja.
Denn wir zwei wollen nämlich heute über das Thema Kinderbücher sprechen und zwar unter dem Titel Kinderbücher gleich Kinderkram. Wie kommen wir auf die Idee? Und mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, Franziska, wir haben beide Grafikdesign studiert, sind so unterschiedliche Vorurteile an den Kopf geworfen worden. Wenn man sich für Illustrationen interessiert, dann will man ja angeblich auch irgendwie Kinderbücher zeichnen und dann kamen immer die Typografen und haben einen von oben herab belächelt. So war das. So war das damals.
Und haben einen geschubst verbal. Ja, so war das. Ja, tatsächlich schon. Ich habe sogar im Studium als freies Projekt ein Kinderbuch gemacht, wobei wir gleich nochmal drüber sprechen müssen, was Kinderbuch ist, was Bilderbuch ist. Das müssen wir gleich nochmal abstecken. Aber bei mir im Studium war es auch so, dass aus unerfindlichen Gründen, und es gibt bestimmt sehr nette TypografInnen da draußen, aber aus irgendeinem Grund haben die gedacht so, nee, Illustration finden wir irgendwie blöd. Nee, schau.
Verstehe es auch nicht.
Die können wir nicht einfach alle in Friede und Harmonie und Design miteinander leben. Jetzt ist natürlich die Frage des Begriffs. Was verstehst du, wenn ich den Begriff Kinderbuch sage, Jenny?
Ich glaube, da habe ich beim letzten Mal auch ziemlich rumgeeiert, als wir das Thema vorgestellt haben, über das wir diese Woche sprechen wollen, weil ich aus meiner Sichtweise als Illustratorin gemeint habe, Kinderbücher müssen immer irgendwie was mit Illustration zu tun haben. Und da gibt es natürlich dann auch verschiedene Formen. Es gibt klassische Bilderbücher, wo nur Illustrationen drin sind oder Wimmelbücher. Aber es gibt natürlich auch die Bücher, die einen größeren Textanteil haben und dann eine Illustration, die einen gewissen Textblock beschreibt oder Lesebücher für Kinder. Und dann gibt es natürlich auch noch die Jugendliteratur. Ich weiß nicht, vielleicht beschreibt das jetzt mal ganz grob das Spektrum, was es alles gibt. Und dann gibt es natürlich immer noch mal verschiedene Unterkategorien für bestimmte Altersgruppen innerhalb der Kinderbücher. Ich habe dazugelernt, wie du hörst. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Kinderbuch ist also mehr als mein Verständnis, dass es nur mit Illustration zu tun haben muss.
Das ging mir auch so. Ich kenne tatsächlich, bin aus meiner Familie, glaube ich, aus dem Gebrauch, wie wir Kinderbuch benutzt haben als Wort. Für mich waren das eher die Romane, die mit Illustrationen angereichert wurden. Und ich hatte mal eine Kollegin, die hat immer gesagt, ich mache Pappe. Also sprich, Kinderbücher für, ich glaube, 0 bis 3 sind das, ich mache Pappe. Das fand ich irgendwie immer ganz, ganz lässig. Der Duden hilft uns tatsächlich auch nicht so wirklich weiter, weil im Duden steht einfach nur für Kinder geschriebenes und gestaltetes Buch.
Aber insofern finde ich es eigentlich gut und richtig, weil da drinnen steckt ja auch dass es am Ende um die Zielgruppe geht. Das heißt, dieses Medium ist immer für die Zielgruppe Kinder hergestellt, gestaltet, geschrieben, erschaffen worden.
Wobei ich da reingrätschen würde, weil es ja auch nicht nur das ist, weil jetzt kommen wir natürlich auf den Titel auch ein Stück weit zu sprechen, der sehr kontrovers gewählt wurde, also Kinderbücher, Kinderkram. Oft meint man, das ist eine Erfahrung, die ich erster Hand gemacht habe, dass so das Thema, dass so Kinderbücher nicht ganz so hochwertige Literatur ist, wie zum Beispiel Nietzsche oder sowas in dem Dreh. Oder dass zum Beispiel Harry Potter wird als Kinderbuch genannt, obwohl es meiner Meinung nach Themen aufgreift, die deutlich größer sind und deutlich umfassender, als zu sagen, ach ja, das ist ja nur für Kinder.
Ah, oder ich werfe jetzt auch noch einen in den Ring, Der kleine Prinz zum Beispiel, gilt ja auch als einer der meistverkauftesten Bücher, Kinderbücher überhaupt weltweit. Und ist aber ja auch so ein Evergreen auf Hochzeiten, um da mal irgendein Zitat über Liebe zu platzieren etc. Also ich glaube, dass Erwachsene dieses Buch auch nochmal ganz anders lesen, als es Kinder lesen.
Ja, das ist so ein Ding. Auch Sachen wie das Dschungelbuch oder die ganzen Bücher von Astrid Lindgren, sei das jetzt zum Beispiel Ronja Räubertochter. Das sind Bücher, die ich als Erwachsene genauso mag, wenn auch ich sie mit einer anderen Brille, einem anderen Verständnis lese. Und deswegen würde ich sagen, dass Kinderbücher absolut zu Unrecht belächelt werden. Wir kommen vielleicht nachher noch dazu, was auch die Verantwortungen sind von Büchern, die wir unseren Kindern zu lesen geben, die wir für Kinder schreiben, welche Botschaften da ja von klein auf mitgebracht werden. Aber wir haben uns vorher überlegt, ob wir so eine Art kleinen Faktencheck nach Gefühl machen und mal gesammelt haben, was uns so an Annahmen, vielleicht Vorurteilen, vielleicht Dingen begegnet sind, die wir als Nicht-KinderbuchillustratorInnen damit verbinden oder was, ja, wie wir Berührungspunkte dazu haben.
Genau, und ich möchte, glaube ich, auch mit einem Punkt anfangen, weil du eben dieses Wort belächelt hast fallen lassen im Zusammenhang mit Kinderbuch. Und ich kann von meinem Teil sagen, das ist, glaube ich, ein Vorurteil, was sich einfach in meiner Ausbildung oder in meinem Studium gefestigt hat, dass man immer von den ernsthaften Designern, die Typografie machen oder ernsthafte grafische, wichtige Arbeit machen, die immer einen so ein bisschen von oben herab belächelt haben, wenn man Illustrationen machen wollte, weil das dann immer hieß, du machst Kinderbücher. Ich glaube, da kommt so ein bisschen meine Scheu noch
her. Das Trauma.
Das Trauma. Ich glaube, da sitzt das Trauma ausbelächelt. Und das andere Ding war, das hattest du, glaube ich, auch mal erwähnt, vielleicht so als Fakt Nummer eins, dass auch in der Branche selber die Autorinnen oder Zeichnerinnen, die sich eben für Kinder verausgaben, würde ich jetzt schon sagen, aber die eben Medien oder Bücher für Kinder gestalten, nicht ernst genommen werden. Ne? Also dass es keinen literarischen Anspruch hat, ihre Arbeit. Hattest du da nicht auch sowas von Michael Ende mal rausgesucht gehabt?
Ja, das ist total spannend. Der Michael Ende hat so ein Stück weit auch drunter gelitten, als Kinderbuchautor genannt zu werden. Er hat mal ein ganz tolles Zitat, nicht toll, aber das Zitat passt an dieser Stelle. Nämlich geht es darum, dass er sagt, man kann von jeder Tür aus in diesen literarischen Salon treten, sei das aus der Irrenhaustür, aus der Bordelltür, aber aus einer Tür darf man nicht rauskommen und das ist die Kinderzimmertür. Das vergibt einem die Kritik nicht, im Sinne von, man ist da nicht so ernst zu nehmen wie ernsthafte Literatur, was auch immer das sein mag. Und auch er hat da wieder Rudyard Kipling, also den Autor vom Dschungelbuch, herangezogen. Und für ihn war das ganz merkwürdig, weil zum Beispiel, ich habe mal irgendwo ein Interview gelesen, weil in Italien beispielsweise gar nicht so diese Unterscheidung gemacht wird. Also er sprach von einer eigentümlichen Verachtung all dessen, was mit dem Kind zu tun hat und was fürs Kind konzipiert wird. Oder was, wo das Kind halt primär gemeint ist. Oder wofür es vermarktet, für das es vermarktet wird.
Und das finde ich schon interessant, wo wir darüber reden, über Kinderbuch gleich Kinderkram. Das ist ja die Sicht eines Autors auf das Kinderbuch. Das heißt, du schreibst etwas für Kinder und gleich wird irgendwie dein ganzes Schaffen als naiv betrachtet. Und das Gleiche sieht man ja auch als Zeichner. Das heißt, viele Illustratorinnen sind ja auch in der Lage, sehr realistisch oder sagen wir mal sehr, sehr angewandt zu zeichnen. Handwerklich, technisch auf dem höchsten Niveau. Aber man ist es irgendwie gewohnt, Kinderbücher zu sehen, die einen reduzierten, farbigen und manchmal auch als naiv betitelten Stil haben. Und diesen Zeichnern wird dann auch natürlich automatisch unterstellt, die können nur das, weil das jetzt vielleicht das ist, was am bekanntesten von ihnen ist. Ich glaube, Tomi Ungerer war ja auch so ein Beispiel, ein Künstler oder Illustrator, der sehr bekannt ist oder bekannt geworden ist durch Kinderbuchzeichnung und der dann irgendwie im höheren Alter sehr kontrovers angefangen hat, eher erotische Zeichnungen zu machen, um sich auch ein bisschen davon zu differenzieren. Und ich kenne das auch von manchen Kolleginnen und Kollegen, die in vielen verschiedenen Bereichen als Illustrator tätig sind und manchmal gar nicht so gerne haben, wenn man sie nur als die Kinderbuchillustratorin verkauft, weil das gleich so die Türen zumacht.
Wie so ein Stempel.
Das heißt, du wirst nicht mehr, ja genau, du wirst dann nicht mehr für etwas detailliertere, aufwendigere Illustrationen angefragt oder du kannst dann nicht mehr, ja, was wäre jetzt so ein anderer, sehr kontrastreicher.
Wirtschaft, Wissenschaft.
Naja, man kriegt halt relativ schnell dann so einen Stempel drauf.
Ich fand es auch interessant, auch beim Adventure-Huhn, was er vom Stil her sehr bunt, sehr fröhlich, große Kulleraugen hat, werde ich auch jedes Mal gefragt, ist das für Kinder? Und ich weiß tatsächlich nicht, ob das daher rührt, dass es ein Comic ist oder ob es diese bestimmte Optik hat. Aber viele Leute neigen dazu, eine bestimmte Optik mit einem bestimmten Themenkomplex oder einem Themenspektrum zu verknüpfen. Und das muss gar nicht zwingend sein. Und ich frage mich auch, also im Duden haben wir ja gelernt, steht drin, für Kinder geschrieben, gestaltetes Buch, ob das ganz so richtig ist. Weil wenn ich mir manche Kinderbücher ansehe, könnte ich mir vorstellen, dass sie eher so entwickelt sind, dass sie den Erwachsenen, die das Buch eben kaufen, gefallen. Und dann ist die Frage, so ein bisschen Henne-Ei, ne? Kam zuerst die niedliche Zeichnung mit den großen Kulleraugen oder kam und die Kindern gefallen hat oder kam zuerst jemand, der gesagt hat, oh, liebe Güte, lass mal niedliche Kulleraugen machen, das mögen Kinder doch bestimmt.
Das finde ich super spannend. Also mir fallen da gleich zwei Dinge ein. Einmal so eine persönliche Erfahrung, da habe ich Illustrationen gemacht. Das war jetzt nicht für ein Kinderbuch, aber für einen Kunden, der auch als Zielgruppe Kinder hatte. Und da habe ich niedliche Charaktere mit so Kulleraugen gestaltet und habe das mal einer Tochter einer Freundin gezeigt und die hat sich total darüber gefreut. Und das war auch eine super einfache, reduzierte Illustration und man hat so richtig gemerkt, wie sie das anspricht, obwohl das einfach nur ein Gemüse mit zwei Augen waren. So. Relativ schlicht runtergebrochen. Und dann muss ich automatisch an den Comic-Papst denken, über den wir schon öfter gesprochen haben, an Scott McCloud. Der hat bei sich in einem bestimmten Kapitel, da geht es um Character Design, so eine Matrix aufgezeichnet, wo er sagt, man hat ja die Möglichkeit, einen Charakter sehr naturalistisch darzustellen oder eben auch sehr abstrahiert. Und die abstrahierteste Form davon wäre einfach ein Strichmännchen und die realistischste Form ist natürlich ein Foto. Und umso abstrahierter das ist, ja genau, und umso abstrahierter das ist, umso mehr können wir uns als Betrachter mit diesem Individuum identifizieren, weil noch genug Platz bleibt für Fantasie. Mich würde halt interessieren, ob es vielleicht diese Abstraktion ist, also dieses Weglassen von den Details, was eben Kinder auch automatisch mehr anspricht als diese realistische Abbildung.
Jetzt haben wir beide leider selber keine Kinder, an denen wir Versuche erster Hand leiten könnten, von wegen, welches dieser drei Bilder magst du am liebsten? Deswegen können wir es nur als offene Frage in den Raum stellen, aber ich bin bei dir, man neigt dir dazu in allen möglichen Dingen, Gesichter zu erkennen, sei das im Gemüse, sei das in, keine Ahnung, verschiedenste Dinge. Wir hatten früher, ich erinnere mich gerade daran, in meinem Elternhaus so eine Türklinke, die ich total gruselig fand. Eine Türklinke. Weil in meiner Wahrnehmung waren diese Schrauben oben, waren die Augen, die Klinke war irgendwie die Nase und das Schlüsselloch war irgendwie so ein gruseliger, offenstehender Mund. Also man kann auch durchaus in Türklinken Gesichter erkennen und Angst davor haben.
Ich glaube, da gibt es auch einen Fachausdruck für. Wenn ich ihn jetzt wüsste, würde ich ihn, ich liefere ihn vielleicht irgendwann mal nach.
Bezaubernd.
Ja, aber total interessant. Das ist jetzt schon mal so Kinderkram in Hinsicht, man macht etwas für Kinder, deswegen ist man nicht in der Lage, hohe Kunst zu machen.
Das ist die These, die darunter liegt, die wir natürlich nicht supporten. Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, gerade fiel mir ein Comic ein, der heißt Jenseits, ist von den fantastischen Keras Kö und Fabian Fehlmann zusammen. Ah, Jenny macht ein Herz, formt ein Herz mit den Händen. Ein fantastischer Comic, er sieht absolut schön aus. In feinen, fluffigen Aquarelltönen sehen wir kleine Feenwesen, die in der Leiche eines Kindes spielen.
Ich wollte gerade sagen, das finde ich ist die schlimmste Kombination, die man mir so visuell antun kann. Es ultra niedliche Figuren richtig fiese, widerwärtige Dinge zu machen zu lassen. Und das passiert in dem Comic. Wir haben diese niedlichen kleinen Charakter, die in dieser Leiche leben. Jetzt spoilern wir im Prinzip den ganzen Comic. Aber das ist so schlimm, weil man merkt, glaube ich, ich weiß nicht, merkt man das? Aber auf jeden Fall fressen die sich am Ende alle gegenseitig auf und es ist
sehr hart. Aber ich finde auch diesen Bruch sehr spannend darin. Also deswegen dieses Vorurteil, nur weil die Optik süß ist, also diese Sehgewohnheiten zu hinterfragen. Vielleicht ist es das, dass wenn man etwas sieht und man hat im Kopf das Vorurteil, das muss für Kinder sein, weil es auf eine bestimmte Art aussieht, und das, ja, beschneidet auch so ein Stück weit die Sachen, die man auswählt zu konsumieren. Also zum Beispiel Harry Potter hat diese Illustration auf dem Cover, das es als Kinderbuch kennzeichnet oder was man denken würde, Illustration auf dem Cover, Kinderbuch, alles klar. Und das ist sehr schade, dass man sich so gewisse Dinge entgehen lässt.
Das stimmt. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, dass wir beide keine Kinder haben, aber ich kenne jemanden, der Kinder hat und den ich auch zu Rate gezogen habe. Und zwar ist das mein wunderbarer Atelierkollege Stefan Lomp. Und Stefan Lomp hat schon zig Kinderbücher auf den Markt gebracht. 28 Stück hat er mir gesagt, um genau zu sein. Und er ist da sehr, sehr vielseitig. Also in seinem Oeuvre befinden sich unter anderem Wimmelbücher, aber auch klassische Kinderbücher mit Text und Bildern, aber auch Lesebücher, die er mit Autorinnen zusammen gestaltet und veröffentlicht hat. Und ich habe ihn ein paar Fragen gefragt zum Thema Kinderbuch und er hat uns Rede und Antwort gestanden. Und das ist jetzt unser erstes Mini-Interview, was ihr hören werdet.
Natürlich. Wir wollen ja ein bisschen kontrovers über das Thema Kinderbücher sprechen. Und bei Franzi und mir, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, wie wir das so erfahren haben. Wir haben ja beide Kommunikationsdesign studiert und du hast, soweit ich weiß, auch Kommunikationsdesign studiert. Und unsere Erfahrung im Studium war, dass man immer so ein bisschen belächelt wurde dafür, wenn man Kinderbücher machen wollte. Also vielleicht lag das an unserer Hochschule. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung war. Wir waren zwar an der gleichen Hochschule, aber nicht zeitgleich da.
Genau. Also zu meiner Zeit gab es noch den Wolf Erlbruch, einen bekannten Kinderbuchautor, Zeichner. Der hat da unterrichtet. Und ich habe auch einen Kurs oder zwei bei ihm gemacht. Und die ganzen Studenten, die sich da um ihn herum gesammelt haben, die waren natürlich alle total heiß auf Kinderbüchern. Also ich kenne das gar nicht, dieses Vorurteil. Ich habe es nur mitbekommen, wenn man illustrieren wollte, dann hat man Kinderbücher gemacht. Und natürlich gab es auch die Grafiker, die Typografen, die nichts damit zu tun haben wollten, sicher. Und das kennst du ja auch. Ne?
Ja, die kenne ich. Die habe ich sehr gut in Erinnerung. Aber was glaubst du, was ist die größte Stärke vom Kinderbuch im Gegensatz zum Comic?
Also ein Kinderbuch hat erstmal den Vorteil, dass es viel weniger Seiten sind. Man kann so ein Buch viel schneller machen als ein Comic. Ein Comic ist sehr viel Arbeit, das weißt du ja auch. Und es konzentriert sich mehr auf, es ist konzentrierter auf eine Aussage oder ein Thema. Es ist eher wie ein Kurzfilm, wenn ein Comic ein Langfilm wäre. Aber ich glaube, inhaltlich, thematisch kann es auch sehr, sehr erwachsene Themen haben, ne? wie jetzt Alzheimer. Oder Tod, alles mögliche, Herzschmerz. Also die ganze Palette von Gefühlen kannst du ja daran auftauchen lassen.
Kinderbücher neigen ja oft dazu, so ein bisschen moralisch zu sein. Merkst du das selber in deiner Arbeit oder welche Themen haben deine Kinderbücher?
Ich versuche mit Kinderbüchern erstmal oder die so zu gestalten, dass ich selber damit Spaß habe. Also dass ich glaube, das war auch mein Ansatz, dann dazu wechseln so ein bisschen, weil ich was machen wollte, was ich selber anstoße, was ein eigenes Projekt ist und dass ich dann beim Zeichnen Spaß habe, dass ich nicht irgendwie das Konzept von jemand anders bebildere und mir die ganze Zeit denke, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Natürlich denkt man dann auch, okay, versteht das jetzt ein Kind, das, was ich mache? Da muss man sich vielleicht manchmal ein bisschen zurückschrauben, aber manchmal bin ich auch überrascht, wie viel Kinder eigentlich doch verstehen und dass diese Schranke im Kopf gar nicht sein muss. Ich glaube, Verlage sind da auch teilweise, obwohl, nee, Verlage können auch bremsen. Also da muss man, habe ich vielleicht eine Idee, die über das Ziel schießt und dann kommt der Verlag wieder und will das irgendwie runterkochen. Aber ich glaube, das gibt es ja bei jedem Projekt. Ne?
Du, jetzt kam ja nochmal raus, dir ist es sehr wichtig, selber Geschichten zu schreiben und Geschichten zu entwickeln. Hast du das Gefühl, es gibt eine Geschichte, die noch nicht erzählt wurde, die unbedingt erzählt werden soll?
Es gibt bestimmt eine Geschichte aus mir heraus, die ich noch nicht erzählt habe. Also man soll ja mal dann Geschichten erzählen, die aus einem selber kommen, aus seinen Erlebnissen und so. Ich glaube, da gibt es noch einiges, was ich noch verwursten könnte. Aber so allgemein gesagt gibt es natürlich, ist jede Geschichte schon mal erzählt worden. Es geht ja auch darum, wie die erzählt wird. Wie spannend macht man das oder wie interessant macht man das.
Was würdest du denn angehenden Kinderbuchillustratoren raten, was sie besser nicht machen sollten?
Ich würde dazu raten, nicht zu viel auf einmal machen zu wollen. Also zu viele Themen in ein Buch zu stecken oder die Geschichte zu lang zu machen. Also man muss sich echt konzentrieren auf das Wesentliche. Man kann ja so eine Geschichte in einem Satz immer zusammenfassen. Ne? Das sollte man immer machen, wenn man eine Geschichte im Kopf hat. Und allgemein beim Geschichten erzählen finde ich immer ganz wichtig, dass man das Ende der Geschichte weiß. Jeder kann sich, glaube ich, gut irgendein Szenario vorstellen oder wie die Geschichte anfängt. Aber das richtig Schwere ist, es rund zu machen am Ende.
Das stimmt, das ist so ein klassischer Anfängerfehler, ja. Ne? Dass man sich so in den Details verliert, aber am Ende gar nicht weiß, was ich da sagen möchte.
Genau.
Kenne ich. was hat dich am meisten überrascht an der Arbeit als Kinderbuchautor und Zeichner?
Überraschend fand ich vielleicht diese Kategorien, dass die Verlage in so Kategorien denken. Das Buch ist von 0 bis 3, das Buch von 3 bis 4 und so. Und ich selber habe das nicht so erlebt, also bei meinen Kindern nicht so, dass die so, dass das Buch dann nichts mehr für sie war, sobald sie 3 waren oder so, sondern der 6-Jährige liest jetzt das Buch immer noch, was er mit 3 gelesen hat. Das hat mich überrascht. Und auch, ich glaube, mich hat überrascht, wie schwer das ist, eigentlich so eine Geschichte zu schreiben, die ja eigentlich ganz wenig Worte haben kann. Jetzt zum Beispiel, wo die wilden Kerle wohnen, hat ja, glaube ich, 10 Sätze, das ganze Buch.
Was glaubst du, ist da das Geheimnis? Also was ist die Schwierigkeit genau? Wenn man dann sagt, ja gut, dann macht man 10 Sätze, aber...
Nee, die Reduktion auf das Wesentliche, das ist das Schwierige.
Ah, okay, also wieder, dass man so die Essenz findet, genau. Und den einen Satz, mit dem das Ganze rund wird. Okay, was glaubst du denn, ist das allergrößte Vorurteil, was man gegenüber dem Kinderbuch haben könnte?
Ja, dass es keine hochwertige Literatur ist oder dass es nur, nur Zeitvertreib für Kinder ist, das keine Bedeutung hat. So, das ist das Hauptklischee. Ne?
Glaubst du denn, glaubst du das auch? Oder was glaubst du, für eine Bedeutung hat das Kinderbuch?
Es gibt natürlich solche und solche. Das ist irgendwie mal, es gibt ganz schlechte Bücher und es gibt ganz gute Bücher. Es gibt Bücher, die sind Kunstwerke, würde ich wirklich sagen. Aber manche sind zeitlos und manche auch nicht. Manche, die sind nach einem Jahr durch. Und, was mich auch überrascht hat, fällt mir jetzt was anderes ein noch. Was mich überrascht hat, war, wie viele Bücher rauskommen jedes Jahr.
Wie viele sind das?
Ich weiß es nicht so genau, aber ich schätze mal um die 1000 Bücher in Deutschland alleine.
Wow.
Und davon bleiben nur, 10 oder 20 Bücher länger im Verkauf. Das jedes Jahr kommen immer wieder neue Bücher raus.
Und was passiert mit den Büchern nach einem Jahr oder 2 Jahren? Also du meintest ja, das bleiben
neu gedruckt und werden dann verramscht.
Ja.
Und nur wenige Bücher verkaufen sich wirklich über längeren Zeitraum.
Was ist so der Bestseller, den du jedem ans Herz legen würdest? Oder so ein Evergreen? Also ein Buch, was du selber gelesen hast und deinen Kindern vorliest.
Was wir immer sehr oft lesen und immer noch wieder lesen, ist Matzen Tetz von Carson Ellis. Das haben wir jetzt schon mehrere Jahre gelesen. Das würde ich immer wieder angucken. Das ist grandios.
Ja, vielen Dank, Stefan, für das tolle Interview. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und werden jede Menge deiner Bücher lesen. Dankeschön.
Sehr spannende Sachen dabei gewesen vom guten Lomp. Erstmal vielen Dank für den O-Ton. Ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben und einfach ein paar gute Sachen, die ich nochmal wiederholen möchte. Dieses Thema, dieses Essenz zusammenfassen, eine Idee in einem Kinderbuch drin. Auch dieses Ding, Bücher machen, die man selbst irgendwie interessant findet. Ich fand spannend, wie stark die Zielgruppe eingetaktet ist. Ich meine, klar, man schreibt auch für bestimmte Zielgruppen, auch im Comic, in der Literatur, aber wirklich dieses auf Jahre begrenzte. Und was er genannt hat, wo es darum ging, dieses Vorurteil ist keine hochwertige Literatur, das fand ich auch total spannend. Und ich hatte gelesen, dass zum Beispiel Cornelia Funke, als die schon Millionen Bücher mit ihrer Tintenherz-Trilogie verkauft hat, ich glaube, erst mit dem letzten Buch in die Spiegel-Bestsellerlisten aufgenommen wurde, weil die sich geweigert haben, trotz Millionen verkaufter Exemplare, das aufzunehmen, weil es ja für Kinder. Oder auch Michael Ende, der von der Kritik nur auf diese Kinderbuchsachen reduziert wurde oder halt einfach ignoriert wurde, weil es ja für Kinder.
Ich finde das total schräg, dass das so ist, ne? Mhm. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist, so ein bisschen in meiner Recherche, wenn man zurückgeht an die Anfänge von Kinderbüchern, da sind mir so zwei große Nummern begegnet. Einmal Edward Lear, der ist bekannt geworden, weil der um 1846 Limericks veröffentlicht hat. Und das ist eine total schöne Form von Kinderbuch, weil die einfach Quatsch sind. Das heißt, Limericks sind so Quatschreime, so wie Humpty Dumpty sitzt auf einer Wand und auf einer Mauer und fällt runter. Ich weiß nicht, ob du das so.
Ich dachte, Limericks ist dieses Spezielle. Es war eine Dame auf Lima, die ging durch den Wald auf einem Tiger.
Genau.
Der Tiger war weg, sie lief ins Versteck und
aß einen Haufen Dreck.
Naja, so ungefähr.
Ja, genau. Also Limericks sind im Prinzip Gedichte und die müssen keinen großen Sinn machen. Und dazu, zu diesen Quatschgedichten, hat er auch immer Illustrationen gemacht, die dann auch entsprechend witzig und surrealistisch sind. Aber was mir aufgefallen ist, Edward Lear hat sein erstes Buch, was ein absoluter Verkaufsschlager war, auch unter einem Pseudonym veröffentlicht. Und zwar als Derry Down Derry, weil er zur selben Zeit als professioneller Illustrator engagiert war, und zwar als wissenschaftlicher Zeichner. Weil man sich vorstellen muss, dass um 1800 rum gab es natürlich, ich weiß gar nicht, wann die Fotografie jetzt so krass in der Wissenschaft etabliert wurde, aber bis dato mussten sämtliche naturwissenschaftlichen Funde gezeichnet werden.
Oh, das und, goldene Zeitalter der Illustration, ne?
Ja, total, total. Und das heißt, er war eigentlich, wie heißt das in der, ich weiß es jetzt nicht genau, aber er hat im Prinzip seine professionelle Karriere erstmal geschützt durch ein Pseudonym. Und wer das auch gemacht hat, ist zum Beispiel Heinrich Hoffmann, den wir kennen als den Erfinder des Struffelpeters. Und sein Pseudonym, halt dich fest, war Reimerich Kinderlieb.
Wirklich?
Dramatische Pause.
Ja, das klingt wie jemand, der Kaninchen im Auto hat und sagt, komm mal rein, Schnecki.
Nein, bei Heinrich Hoffmann war es auch so, der ist natürlich auch kein ausgebildeter Illustrator gewesen, so wie Edward Lear, sondern Kinder- und Nervenarzt. Aber da schwingt natürlich auch ein bisschen das mit, dieses, wenn ich jetzt für Kinder dichte, möglicherweise, ich weiß jetzt natürlich nicht, aus welchen Beweggründen sie ein Pseudonym gewählt haben, man kann das auch nirgendwo nachlesen, aber ich habe immer das Gefühl, es ging darum, seine eigentliche Profession zu schützen. Und erst als die Bücher unglaublich erfolgreich wurden, haben diese zwei Künstler, nenne ich sie jetzt einfach mal, oder eben auch Autoren, ihren klar oder echten Namen benutzt.
Meinst du, weil das gibt es ja auch in der heutigen Zeit, zum Beispiel die Autorin Kerstin Gier, weiß ich, hat am Anfang für verschiedene Sachen, also für die Kinder- und Jugendbücher hatte die, glaube ich, ein Pseudonym, für ihre romantischen Komödien hatte die ein Pseudonym. Oder auch zum Beispiel Nele Neuhaus schreibt Krimis als Nele Neuhaus und ich glaube diese Liebesromane als Nele Löwenberg oder sowas. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist wie so eine Art, wie bei Verlagen es so Imprints gibt, wo man weiß, ah ja, der und der Verlag, der steht für Fantasy-Literatur, gehört aber eigentlich zu diesem großen Verlag, dass man so weiß, was man bekommt. Ach, der Reimerich Kinderlieb, na, was soll der anderes machen als reizende, familiengetaugliche Kindersache.
Im Kontext zu Struffelpeter ist das natürlich auch mehr als ironisch, was du gesagt hast. Ja, finde ich interessant. Ich weiß es leider nicht. Wir können es gar nicht selber beantworten. Aber ein anderes Ding, was der Lomb gesagt hat, was ich total interessant fand, ist so seine Motivation, aus der er heraus Kindergeschichten schreibt. Und bei ihm steht so ganz klar der Spaßfaktor im Vordergrund und gar nicht so sehr eine höhere Moral oder ein gewisses Thema, was er erzählen möchte. Also natürlich ergibt sich das Thema aus dem, was ihn gerade interessiert. Aber er hat sich jetzt nicht auf die Fahne geschrieben, hier einen Erziehungsroman oder Vergleichbares kreieren zu wollen.
Das darf es ja auch absolut sein. Ich meine, der Spaß in der Sache ist ja in jeder Tätigkeit. Der Spaß muss immer mit, Jenny. Aber im Sinne von, allein schon, wenn Kinder oder auch Erwachsene Spaß am Lesen haben, machen sie es häufiger. Also wenn der Spaß daran Kinder dazu bringt, mehr zu lesen, sich in ihrer Empathie zu schulen oder zu üben oder ja einfach was zu entdecken, was ihnen Freude bereitet, ist die Sache doch auch schon gut. Dann ist doch der Auftrag auch schon erfüllt mit einem großen grünen Check dahinter.
Möchte ich jetzt gar nicht gegen angehen.
Keine kontroverse These.
Keine kontroverse These. Es geht ja auch so ein bisschen darum, hier selber mit eigenen Vorurteilen aufzuräumen, die man vielleicht hatte, wenn man nicht so tief, oder wir beide als Comiczeichnerinnen und Illustratorinnen nicht so tief im Bereich Kinderbuch stecken. Deswegen habe ich mir so ein bisschen die Geschichte des Kinderbuchs angeguckt und wollte eigentlich mal herausfinden, wann kam überhaupt das erste Kinderbuch auf den Markt und wann wurde die Zielgruppe Kinder überhaupt interessant, um Bücher für sie herzustellen. Und man muss sich das so vorstellen, dass Bücher ja jetzt sehr, sehr lange etwas sehr Teures und Kostbares war und dass Geschichten lange Zeit einfach für Kinder natürlich nur mündlich überliefert wurden. Und wenn es Bücher gab, sagen wir mal um 1697, als zum Beispiel, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ein Franzose namens Charles Perrault die ersten Märchensammlungen rausgebracht hat, haben diese Bücher natürlich nur sehr, sehr reiche Kinder lesen und ja zur Hand bekommen oder zu Augen bekommen. Und was er gemacht hat, er hat Märchen gesammelt und davor war es eher üblich, dass Bücher einfach reine Textform waren oder eben eine Kombination aus Bildern, um Religion und Erziehung etc. den Kindern zu vermitteln. Das fand ich total interessant, weil die ersten Geschichten, die im Prinzip Kinder sich rausgesucht haben, und zwar haben sie sich die rausgesucht, die wurden nicht für Kinder geschrieben, waren zum Beispiel Gullivers Reisen oder Robinson Crusoe. Und das sind Geschichten, die wurden geschrieben und man hat einfach gemerkt, dass Kinder die besonders interessant finden. Also eigentlich war es eher andersrum, weil man muss sich ja vorstellen, ein Kind hat kein eigenes Geld und damals ja noch viel weniger Rechte als möglicherweise heute und viel weniger, naja, man...
So ein Standing, einfach ein anderes. Ein Kind war oft eine Erweiterung des Erwachsenen oder wie so eine Art kleiner Erwachsener, gerade zur wilhelminischen Zeit meine ich das. Ich habe eine, um ganz kurz reinzugrätschen, ich habe ein Doku gesehen über Max und Moritz und über Wilhelm Busch, der auch so als Papst, der zweite Papst, als Urerfinder des Comics gilt, aber mit diesen Max und Moritz Büchern ist ja so eine Mischung aus Kinderbuch und Comic. Und dass zu dieser Zeit oft auch noch die Meinung vertreten wurde, Kinder sind noch nichts, Kinder können mal was werden, wenn man sie richtig erzieht und züchtigt und anleitet, aber die sind noch nichts.
Ja, genau. Und deswegen sind viele dieser Bücher eben auch so eine Form von Maßregelung oder Lehre, wie sollst du religiös oder gesellschaftlich agieren, damit du ein artiges Kind bist.
Und wenn du es nicht tust, dann kommt der Schneider und haut dir die Daumen weg.
Ja, das wäre auf jeden Fall nochmal eine schöne Überleitung zum Heinrich Hoffmann oder wie wir eben gelernt haben, Reimerich Kinderlieb, der nämlich eigentlich Kinder- und Nervenarzt war. Und wir alle, würde ich jetzt mal sagen, aus unserer Generation, ich weiß nicht, wie es bei den jüngeren Kindern aussieht, haben einmal Kontakt mit dem Struwwelpeter gemacht. Also bei mir ganz klar, meine Oma hat es frei zitiert und fröhlich runtergebetet. Und eigentlich sind da drin sehr, sehr grausame Geschichten. Und ich finde das Buch aber umso interessanter, umso mehr ich darüber gelesen habe, weil dieser Heinrich Hoffmann, ja, wie gesagt, habe ich das gerade schon gesagt, Kinder- und Nervenarzt war und auf die Idee kam, weil er natürlich viel mit Kindern zu tun hatte, diese Geschichten zu schreiben und gemerkt hat, die Kinder fühlen sich dadurch sehr unterhalten. Und na klar gab es da diesen Ansatz, den Kindern beizubringen, du sollst nicht am Daumen nuckeln, du sollst deine Suppe aufessen und was, du sollst nicht mit Feuer spielen. Und er hat es in witzigen Reimen verpackt, was passiert, wenn du es trotzdem machst. Du verbrennst, du kriegst vom Schneider den Finger abgeschnitten oder
die Witzig.
Ja, du musst leider verhungern. Also wirklich, wirklich krass. Aber was mich beruhigt hat, ist, dass zu dem Zeitpunkt, als der Struwwelpeter auf den Markt kam, dieses Werk auch nicht ganz unumstritten war. Das heißt, auch wann ist es rausgekommen? Ich habe mir, glaube ich, hier 1845 notiert. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es richtig ist. Aber auch zu der Zeit haben die Erwachsenen schon gesagt, das ist doch nicht gut, das ist doch viel zu brutal für das Kind.
Mensch, also, Reimerich, was machst du da?
Genau. Und er selber hat aber auch gesagt, die Kinder merken selber anhand dessen, dass es so überzogen ist, dass das nicht alles so ernst gemeint ist.
Ich muss auch sagen, das war sehr brutal, aber Märchen sind ja auch nicht sonderlich zahm, zumindest in der Ursprungsversion. Also ich erinnere mich an unser Märchenbuch, das war so ein ganz altes noch in, ich glaube, Sütterlin sogar geschrieben. Keine Ahnung, ich konnte es nicht lesen. Und da waren auch Geschichten, wo Leuten tatsächlich auch die Daumen abgeschnitten wurden. In der Räuberbraut, glaube ich, gibt es ein Märchen. Oder, ich weiß nicht, die deutlich weniger zahm sind als die Geschichten, die man heute Kindern erzählt und Kindern zumutet.
Auf jeden Fall. Und interessant finde ich, was mit dem Struwwelpeter passiert ist. In den 70er Jahren mit der anti-autoritären Erziehung wurde ja dann der Anti-Struwwelpeter aus diesem Werk geschrieben, also im Prinzip eine Parodie des Werkes, in dem die Kinder nicht bestraft werden für ihre schlechten Taten, sondern die Autoritäten dahinter. Das heißt, der Schneider wird dann im Prinzip bestraft, der dem Kind etwas, der dem Kind Leid antun will. So. Mm. Und es gibt noch viel mehr Karikaturen oder Satiren von diesem Werk. Es gibt eine politische Satire, wo, ich weiß gar nicht, in welchem Land die erschienen ist, ich weiß nicht, ob du das irgendwo mitbekommen hast, wo im Prinzip diese ganzen Szenen und Reimform und auch diese Bildästhetik auf Adolf Hitler und seine Gefolgsleute übertragen wurde und dann eben im selben Maß die Weltpolitik belächelt wurde. Und das finde ich interessant, weil da ist ja auch eine Form von Kinderbuch entstanden, was ja de facto kein Kinderkram mehr ist oder auch überhaupt nicht mehr für Kinder gedacht war.
Sondern eher Kulturgut wie so eine Art Anspielungsmaterial. Also wir beziehen uns darauf, wir entwickeln es weiter wie eine Art Parodie darauf. Ich glaube, beim Struwwelpeter gibt es auch sehr viel dazu. Ich meine, wir hatten sogar eine Version, die Struwweline, was so vornehmlich eher weibliche oder altertümlich gedacht weibliche Inhalte hatte, wie wenn du dich nicht wäschst, wenn du nicht ordentlich aufräumst, wenn du, keine Ahnung.
Das sind so ein bisschen Mädchentugenden, ne? Also die ja. Höflichkeit, die Reinlichkeit.
Ja, genau das. Ist interessant, dieses eine Werk, was so viel dann weiter inspiriert hat. Aber ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass das damals nicht ganz unkritisch gesehen wurde.
Es ist beruhigend. Das heißt, beruhigend. Vor uns, die Menschen waren auch nicht alle ganz abgestumpft und brutal. Ja. Sondern die hatten auch eine gewisse Form von Moral.
Wo wir gerade über das Thema Moral reden oder worauf ich hinaus möchte, wollen wir mal über die Verantwortung des Kinderbuchs reden, weil ich glaube, die ist gar nicht so klein.
Da komme ich jetzt ins Spiel,
wenn es um
die Verantwortung des Kinderbuchs geht. Mhm. Ich glaube, was man aus unserem gesamten Gespräch rausgehört hat, ist so ein bisschen, das Kinderbuch kann natürlich viele verschiedene Sachen. Es kann vor allem die Kinder nicht nur unterhalten, also viele Kindergeschichten sind zur reinen Unterhaltung, aber Kinder können natürlich auch ganz viel aus diesen Büchern lernen. Also entweder ganz naheliegende Dinge, sei es jetzt ein Sachkinderbuch und sie lernen, wie gehe ich eigentlich zur Schule oder wie putze ich meine Zähne. Aber ein Kinderbuch kann natürlich auch den Kindern komplexere Dinge beibringen. Das hat, glaube ich, auch der Stefan eben im Interview erwähnt. Wie erkläre ich ein Kind ein ganz krasses erwachsenes Thema, wie zum Beispiel, dass wir alle sterblich sind. Und darüber hinaus finde ich auch interessant, dass man das immer im Hinterkopf hat, dass so ein Buch oder eine Geschichte den kleinen Menschen natürlich auch Werte übermittelt und genauso auch eine Form von Identität. Ne? Also hier ist eine Figur, die macht dies und jenes. Kann ich mich mit der identifizieren und genauso handeln? Und das finde ich interessant, wenn ein Kinderbuch kann natürlich entweder ein Spiegel in eine oder ein, wie sagt man, ein Tor in eine andere Welt sein und uns faszinieren, weil alles so neu und fremd ist, oder es kann ein Spiegel sein, wie in Form der Identität. Und dann ist immer die Frage, was ist, wenn ich in diesem Spiegel nicht existiere? Und da bin ich über eine Kinderbuchillustratorin und Autorin gestolpert, würde ich jetzt sagen, oder die ist mir zum Glück begegnet, und zwar ist das Grace Lynn. Sie ist Amerikanerin, aber kam mit ihren Eltern, oder ihre Eltern kommen aus China. Das heißt, sie hat ein asiatisches Aussehen, ist aber in Amerika aufgewachsen und zur Schule gegangen und hat relativ früh gemerkt, dass sie in den Geschichten nicht vorkommt. Also ein ganz einfaches Beispiel. Sie haben Dorothy als
den Zauberer von Oz, meinst du?
Ja, genau, den Zauberer von Oz als Theaterstück inszenieren wollen, und natürlich wollten alle Mädchen Dorothy spielen und sie kam gar nicht in Frage. Also ihre Klassenkameradinnen haben gesagt, nee, Dorothy sieht aber nicht so aus wie du.
Und wahrscheinlich ist ja auch, weil sie die Illustrationen kannten und dachten, ja, die muss natürlich genauso aussehen.
Genau, mit Sicherheit ist es so, ne? Also es gibt ein Bild, was wir den Kindern mitgeben, und das ist ein weißes Mädchen mit roten Schuhen und blonden Haaren, und alle, die diesem Bild nicht entsprechen, existieren nicht oder kommen für diese Abenteuergeschichte nicht in Frage. Und das finde ich ganz interessant, weil bei ihr hat das natürlich was sehr Positives ausgelöst, weil sie als erwachsene Frau selber hingegangen ist und gesagt hat, ich ändere das selber, ich schreibe selber Geschichten, wo die Heldin halt aussehen kann, wie ich aussah als kleines Mädchen. Und das macht sie sehr erfolgreich. Also das ist sehr schön. Ich würde jedem empfehlen, das sich einfach mal anzugucken. Und ich finde das auch jetzt gerade, wo unsere Gesellschaft sich ja so stark ändert, beziehungsweise endlich offen wird für Diversität, oder wir auch den Rassismus viel, viel klarer benennen und besprechen, ist es eben auch Zeit, diverser in Kinderbüchern zu werden.
Absolut. Sehr schön, Jenny. Ich glaube, wir haben hinreichend über das Thema Kinderbücher gesprochen, über die Verantwortung davon, über die Möglichkeiten, die es da gibt, und natürlich aufgezeigt, dass Kinderbuch mitnichten Kinderkram ist, sondern eine sehr verantwortungsvolle und herausfordernde Art der Illustration und des Geschichtenerzählens. Was machen wir als nächstes, und wollen wir nicht mal eine Pause machen?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, als nächstes machen wir erstmal eine Pause.
Ja.
Wir zwei sammeln neue Ideen und Energie, würde ich sagen, und wir hören uns offiziell nach Ostern wieder.
Mhm. Frisch gestärkt, voller Mut, mit einem Bauch voller Schokolade.
Richtig, und Ostereiern.
Mhm.
genau, ein bisschen tut sich was auf unserem Instagram-Kanal, also bitte folgt uns da. Unser Instagram-Kanal ist artworkandprogress.podcast.
Ist unten auch nochmal verlinkt, natürlich.
Genau, und das andere ist, wir zwei nehmen uns natürlich auch in die Ferien eine kleine Hausaufgabe mit.
Sure. Was machen wir?
Ich habe eine sehr schöne Idee. Und zwar kommt die eigentlich, kenne ich die aus dem Comic. Und für alle, die diese Idee nicht kennen, Gem Comic heißt es. Und Gem Comic bedeutet, ich zeichne das erste Panel mit einer Figur und die tut etwas. Und dann schiebe ich das an Franziska rüber und Franziska muss das nächste Panel mit meiner Figur fortführen. Und so machen wir das, schieben uns diese Panels immer hin und her und schreiben so eine Geschichte.
Ich habe ein Wunschthema.
Sehr gut. Wir können auch tauschen und du fängst einfach an mit dem ersten Panel und ich reagiere dann darauf.
Okay, weil ich möchte, dass es um Ohrenschmalz geht.
mein Lieblingsthema.
Schmalz.
Ja, seid gespannt. Mhm. Wir werden natürlich davon berichten, wie unsere Kinderbuch-Ohrenschmalz-Erfahrungen waren, und freuen uns sehr, wenn ihr uns eine positive Bewertung auf dem Podcast-Tool eurer Wahl hinterlasst.
So, jetzt ist aber genug hier. Wir machen jetzt Pause. Ihr macht auch Pause und wir sehen uns nach Ostern wieder.
Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.